Samstagsuni im Wintersemester 2016/2017. Nationalsozialismus in Freiburg. Erster Vortrag: Dr. Robert Neissen. Nationalsozialismus in Freiburg. Wege zu einer Ausstellung.
Ja, sehr geehrter Herr Schnitzler, sehr geehrte Damen und Herren, die Sie heute so zahlreich gekommen sind. Ich darf Sie auch jetzt nochmal in meinem Namen ganz herzlich zu dem einleitenden Vortrag der Studium Generale Reihe begrüßen. Und ich denke, dass wir das Ihr zahlreiches Erscheinen von heute als gutes Vorzeichen nehmen können, dass die Ausstellung doch auf großes Interesse stoßen wird. Das wäre natürlich in unserem Sinne. Ja, wie der Herr Kalsthaler schon gesagt hat, ich werde jetzt nicht das Ergebnis der Ausstellung präsentieren, Sie sollen ja schließlich auch reingehen und sich das anschauen, sondern den im langen, komplizierten Weg dorthin, der, ja, kann man schon sagen, uns auch so manche Nerven gekostet hat. Es war dann auch ein bisschen knapp am Schluss, aber das ist bei Ausstellungen üblich. Das habe ich ja auch schon mehrfach erlebt. Ja, also Wege zu einer Ausstellung. Vielleicht zu Beginn zunächst mal, jetzt war das hier, die Objekte, die hier zu sehen sind, das sind also Objekte, die in der Ausstellung gezeigt werden. Das ist eine BDM-Jacke mit einem Jungmädel-Halstuch, was die BDM-Mädchen damals getragen haben, sowohl die Jungmädel als auch die BDM-Mädchen, als Objekt für eine Person, die im weitesten Sinne mitgemacht hat damals im Nationalsozialismus. Aber hier haben wir ein wirklich sehr seltenes Exponat. Das ist nämlich das Exponat eines jüdischen Abiturienten, der aus Freiburg, aus Breisach stammt, aber in Freiburg auf dem Rotteck-Gymnasium Abitur gemacht hat und dann in München, Heidelberg und Freiburg Jura studiert hat und dann 1938 geflohen ist in die USA, und dessen Sohn hat uns diese, der lebt in den USA, der wird auch nächsten Samstag zur Ausstellungseröffnung extra kommen, also extra aus New York anreisen, der hat uns dieses Exponat geschickt. Das ist von einer jüdischen Studentenverbindung, Likaria, in der er, der Mitglied er war, und dann des Rechts sind diese die dazugehörigen Bänder. Wie bitte? Das sind die Zipfel, ja, also Herr Kalsthaler kennt sich mit diesen Dingen immer besser aus als ich, also die Zipfel. Ja, das ist nochmal, das haben Sie vielleicht schon gesehen, das ist das entsprechende Motiv für unseren Flyer und unser Ausstellungsplakat. Die Ausstellung geht, wie Sie sehen, bis 8. Oktober 2017, also ziemlich lange, ist ungewöhnlich lange für eine Ausstellung. Ja, ich habe schon gesagt, Wege zu einer Ausstellung, also der Weg dorthin, der Plural kommt, also im Titel ist ja ein Plural genannt, der kommt daher, dass man natürlich ganz verschieden an diese Sache herangehen kann. Also man kann sagen, man kann nur Personen darstellen oder man nimmt einfach die tollsten Objekte, die man findet, und stellt die dann aus, was natürlich dann die Gefahr mit sich bringt, dass das ein bisschen unzusammenhängend nebeneinander steht. Sie können natürlich auch sagen, wir versuchen alles abzudecken, was in dieser Zeit passiert ist, mit einem. Dann haben Sie aber aus Platzgründen die Möglichkeit, nur ein Objekt jeweils auszustellen und können gar nichts vertiefen. Das heißt, man muss sich da sehr genaue Gedanken machen, wie man das angehen will. Und der Plural ist auch deswegen gerechtfertigt, weil verschiedene Ausstellungsvorbereitungs- und Umsetzungsschritte parallel zueinander laufen und immer wieder auch zu bestimmten Situationen oder an bestimmten Stellen miteinander verzahnt werden müssen. Gut, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass Sie ein klares Ziel bestimmen, wo Sie hinwollen. Und das macht man natürlich nicht alleine, sondern das macht man im Kollektiv. Herr Kalsthaler hat schon angedeutet, dass es ein Team gab, das die Ausstellung vorbereitet hat. Das waren vier Leute. Das war neben Herrn Kalsthaler und meiner Wenigkeit die Mirja Straub, die das Projektmanagement innehatte, und die Angelika Zinsmeier, die von Anfang an Fragen der Ausstellungsdidaktik und Vermittlung mit eingebracht hat, was sich dann eben auch teilweise auf die Ausstellungskonzeption und Gestaltung ausgewirkt hat. Das muss man also, wenn man das konsequent mit einbeziehen will, gleich am Anfang machen. Und dann hat sich einmal im Monat die sogenannte NSAG getroffen, Da war dann der Herr Ecker vom Stadtarchiv beteiligt, der ja im August dann pensioniert worden ist, aber er war bis August in dem Team dabei. Dann natürlich der Herr Tillmann von Stockhausen, der Direktor des Augustinermuseums ist. Und immer dann, wenn wir der Meinung waren, dass man zu einer bestimmten Frage andere Abteilungen des Museums heranziehen soll, zum Beispiel wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit ging, dann kam dort jemand dazu. Gut, wir hatten aber auch zahlreiche Wegbegleiter, wenn ich das mal so nennen will, also externe Kooperationspartner. Das Stadtarchiv Freiburg ist so ein bisschen dazwischen, weil es eine städtische Einrichtung ist, aber ist eben nicht auf den Museen zugeordnet. Deswegen habe ich es mal auch hier unter Wegbegleiter aufgeführt. Dann hatten wir auch sehr viele Unterstützer aus der Bürgerschaft. Das waren also Experten, die sich zum Teil schon seit Jahren mit einem bestimmten Thema oder mit bestimmten Personen der Freiburger NS-Geschichte beschäftigt haben und uns immer wieder wertvolle Tipps und Hinweise gegeben haben. Ich habe jetzt mal einige rausgegriffen, man könnte auch andere Namen noch nennen. Insbesondere eine wichtige Rolle gespielt haben Marlies und Andreas Meckel von der Stolperstein-Initiative. Dann der Herr Wegmann, der zur Freiburger SS geforscht hat und auch noch forscht und uns auch da einige Tipps und auch einige Objekte verschafft hat. Und auch die Frau Walle Schneller vom Blauen Haus in Breisach, die uns zum Beispiel auf dieses Exponat von dem Heinz Bär hingewiesen hat. Und wir müssen natürlich auch noch erwähnen, dass diese Ausstellung ohne Drittmittelgeber nicht möglich gewesen wäre. Wir hätten das nicht stemmen können, wenn nicht die Baden-Württemberg-Stiftung einen größeren Betrag zur Verfügung gestellt hätte und die städtische Sparkasse Freiburg, ganz entscheidend. Es gab dann aber auch noch weitere Kooperationen, das deckt sich jetzt zum Teil mit dem, was ich gesagt habe, aber es gab eben auch eine Kooperation mit zwei Gymnasien, dem Wenzinger Gymnasium und dem St. Ursula Gymnasium, die eigene Projektkurse gemacht haben. Seminarkurse heißt, ist der offizielle Begriff zum Nationalsozialismus in Freiburg, und da selber recherchiert haben und auch teilweise Inhalte in die Ausstellung eingebracht haben. Die Lessing-Schule, die Geschichtswerkstatt unter der Leitung von Rosita Dienst Demuth, war auch sehr hilfreich. Max-Weber-Schule hat mitgearbeitet, Rottek-Gymnasium, israelitische Gemeinde etc. Gut, dann hatten wir auch noch einen wissenschaftlichen Beirat, der auch ein wichtiger Wegbegleiter war und immer wieder uns Feedback gegeben hat und auch hin und wieder das Konzept ein bisschen auf das Konzept ein bisschen Einfluss genommen hat. Da waren insgesamt 13 Fachbeiräte, 6 Vertreter von Institutionen, Sie können es hier lesen, ich muss es jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, und 7 Vertreter der Geschichts- und Museumswissenschaft. Es kam uns also darauf an, ein möglichst großes, breites Spektrum an gesellschaftlichen, politischen, auch gedenkpolitischen Interessen und natürlich auch fachwissenschaftliches Know-how in die Ausstellungsvorbereitung zu integrieren. Gut, also das Nächste ist natürlich, dass man ein Konzept festlegen muss. Das heißt, ich muss das Ziel genau definieren, weil danach bestimmt sich ja auch im Wesentlichen die Objektsuche. Das ist also die Wegbestimmung. Dieses Konzept ist dann der Kompass, an dem man sich orientieren kann, nicht zuletzt im Hinblick auf die Objektrecherche. Da muss man natürlich auch erstmal sich überlegen, welche Leitfragen wollen wir denn eigentlich behandeln in der Ausstellung. Ich habe jetzt die 4 zentralen aufgelistet, nämlich welche gesellschaftlich-politische Situation führte zum Scheitern der Weimarer Republik in Freiburg. Also wir greifen das Ende des Ersten Weltkriegs auf und ziehen dann die Linie bis 1933. Dann natürlich auch die Frage, warum stieß die nationalsozialistische Diktatur auch bei vielen Freiburgern auf Akzeptanz und zum Teil auch auf große Zustimmung. Dann die zentrale Frage, wer waren die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur möglichst dargestellt an Freiburger Lebensschicksalen. Und dann auch die Frage, wie ist das Verhalten der damaligen Akteure zu bewerten? Herr Schnitzler hat ja in seiner einleitenden Rede darauf hingewiesen, dass es wirklich ein sehr vielschichtiges Phänomen ist, wo es manchmal auch nicht mal ganz eindeutig, wo man auch manchmal nicht immer zu ganz eindeutigen Bewertungen kommen kann, weil sich eben Personen sehr, sehr widersprüchlich, vielleicht mal auch nur auf den ersten Blick widersprüchlich verhalten haben. Ne? Ich komme da auf die Frage auch nochmal etwas zurück. Also diese Frage des Verhaltens der damaligen Akteure, das war uns auch ganz entscheidend. Dann ist es natürlich aber auch so, dass man genau dann überlegen muss, welchen Fokus wählt man denn jetzt, ne, um diese Leitfragen, an denen man diese Leitfragen dann ein Stück weit auch wieder festmachen kann. Und da ist das ganz zentrale Problem am Anfang, man hat nur einen begrenzten Raum zur Verfügung. Ja? Es ist also nicht so wie im Nationalsozialismus, im SNS-Dokumentationszentrum in München, wo sie 4 Stockwerke zur Verfügung haben, sondern wir haben nur einen Raum von 500 Quadratmeter.
Knapp 600.
Das werden Sie dann, wenn Sie in die Ausstellung gehen, ich hoffe, Sie gehen auch alle in die Ausstellung, werden Sie dann sehen, wie eng das eigentlich ist, also wie wenig Platz man zur Verfügung hat. Und dann wird einem eigentlich auch gleich sofort klar, jetzt hier irgendwie die Stadtgeschichte in der Zeit von 1918 bis 1945 komplett zu erzählen, ist völlig unmöglich, kann man völlig vergessen. Es sei denn, man macht wirklich, was ich eingangs gesagt habe, zu jedem Thema ein Objekt. Aber das ist dann nichtssagend. Ja? Das heißt, man muss inhaltliche Schwerpunkte setzen. Dann, wichtig war für uns natürlich, weil das Thema Nationalsozialismus in Freiburg heißt, die Freiburger Besonderheiten zu berücksichtigen. Da ist eben auch der Status als Universitätsstadt zu nennen. Natürlich dann auch die Lage an der deutsch-französischen Grenze. Dann die wichtige Rolle der katholischen und evangelischen Kirche. Die bekennende Kirche hatte ja hier in Freiburg eine ihrer Zentren. Oder Freiburg war natürlich auch Sitz des erzbischöflichen Ordinariats. Ja? Deswegen der Konrad Gröber, der Erzbischof, natürlich eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Also Freiburger Besonderheiten. Dann dürfen Sie aber auf der anderen Seite natürlich nicht nur eng an diesen Freiburger Begebenheiten kleben, sondern Sie müssen natürlich, also das ist natürlich auch unser Anspruch als Ausstellungsmacher, ein bisschen was von dieser, oder möglichst viel von dieser NS-Diktatur zu begreifen. Das heißt, Sie versuchen anhand von diesen Freiburger Beispielen allgemeine Aspekte der Diktatur zu beleuchten. Das heißt, Sie müssen das, was Sie darstellen, einordnen und kontextualisieren, wie es so schön heißt. Denn nur so kann man etwas über diese Diktatur lernen. Und der letzte Aspekt ergibt sich eben aus diesem Verhaltensfokus, die Personalisierung von Geschichte. Das war uns wichtig, dass wir also nicht nur Themen darstellen, sondern das immer auch an Personen illustrieren. So, ja, das hier vielleicht nochmal ein kleiner Blick in die Werkstatt. Wir haben uns also auch mal zusammengesetzt im Team und haben ein kleines Brainstorming gemacht und mal überlegt, was assoziieren wir mit dem Nationalsozialismus. Was fällt uns da ein? Und wir haben das dann einfach willkürlich gesammelt und dann haben wir es aber geordnet und dann haben wir eigentlich festgestellt, okay, es kristallisieren sich einfach bestimmte Inhalte besonders stark heraus, auch so binäre, ja, binär ist vielleicht etwas zu wissenschaftlich, aber auch so Gegensatzpaare, die für die Zeit des Nationalsozialismus eine Rolle spielen. Also hier sehen Sie dann, rechts haben wir dann so dieses Thema Einschluss und Ausschluss gehabt. Da komme ich dann gleich dazu. Das spielt dann noch eine wichtige Rolle. Also das war das Ergebnis von 2-3 Sitzungen. Wir sind dann auch mal in Restaurants gegangen, um eine lockere Stimmung zu haben. Es wurde aber nicht von der Stadt bezahlt. Also das haben wir dann aus dem eigenen Budget bestritten, nicht, dass sie jetzt sagen, na, also denen geht es ja gut, ne? Mit Steuergeldern lassen, die sich das da gut gehen. Das habe ich jetzt überhört. Okay, und dann haben wir eben dann eine inhaltliche Struktur der Ausstellung festgelegt aufgrund dieses Brainstormings und der Ordnung dieser Begriffe. Wir haben eine Dreiteilung der Ausstellung entworfen, nämlich der erste Teil geht unter dem Begriff Hoffnung und Krise über Freiburg in der Weimarer Republik. Der zweite Teil, das ist auch dann, spiegelt sich dann eben auch in der Ausstellungsgestaltung wieder, geht über das Heilsversprechen des Einschlusses in der Volksgemeinschaft. Und damit eng verbunden ist der Ausschluss aus der Volksgemeinschaft, was wir unter den Begriff der Gewalt gesetzt haben. Das sind also zwei Dinge, die unmittelbar miteinander zusammenhängen, die sich gegenseitig bedingen. Und wenn man so dieses Phänomen des Nationalsozialismus behandelt, unbedingt erläutert werden müssen, ne? Denn sich jetzt nur auf die vermeintlichen Erfolge oder die Zustimmung zum Regime zu beziehen, ist eine sehr einseitige Sicht, wie Sie sich denken können. Man muss das natürlich problematisieren. Und als querliegende Achse, das zieht sich eben durch die ganze Ausstellung, haben wir die zeitgenössischen Akteure und ihr Verhalten dargestellt. Da kommen natürlich auch Täter vor, zum Beispiel. Ja, hier da haben wir so auch noch mal ein bisschen, das haben wir für die Beiratssitzung mal visualisiert. Das ist eben dieses Konzept der Volksgemeinschaft, was davon ausgeht, dass alle von einem einheitlichen Willen beseelt sind, dass die Interessen aller sozialen und gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt werden. Und diese Volksgemeinschaft formt dann so einen festen Block nach innen und nach außen, ist eben verbunden mit einem Ausschluss. Das heißt, alle, die nicht zu dieser Volksgemeinschaft gehören, das waren zum Beispiel die rassisch als nicht deutsch definierten, ja, die sind natürlich ausgeschlossen worden. Ebenso die politischen Gegner, Sozialdemokraten, Kommunisten, zum Teil auch Anhänger des Zentrums etc. Dann natürlich auch Künstler, Schriftsteller, das ist also diese untere Achse, kulturell normativ haben wir es genannt. Da gehört auch können auch die Auseinandersetzung mit der Kirche dazu. Und last but not least, das haben wir territoriale Abgrenzung genannt. Das ist natürlich die Abgrenzung zum Ausland, was natürlich dann ab 1939 sich aggressiv auch nach außen wendet mit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist dann auch so, dass dieser Zweite Weltkrieg erst diese Volksgemeinschaft zum Einsturz bringt, also ein Einfluss von außen bringt die ins Wanken und zum Sturz. Von innen hat sie bis zuletzt gehalten. Gut, also das ist soweit zum Konzept vielleicht. Und wir haben dann hier, dass man auch mal visualisiert, ja, wie kann man Verhalten bewerten. Das heißt also, die da in diesem Block drin sind, die gehen konform mit dem Regime, mehr oder weniger, also in unterschiedlichem Maße. Dann gibt es Leute, die sich an der Grenze aufhalten, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Die mal innerhalb sich der Volksgemeinschaft befinden, manchmal außerhalb. Zum Beispiel wäre der Konrad Gröber ein prominenter Fall. Gibt es aber auch noch weitere. Zum Beispiel wir behandeln einen Gestapo-Beamten, der zum Beispiel an der Deportation der badischen Juden beteiligt war. Eugen selber hieß der, aber auf der anderen Seite Juden vor der Verfolgung gerettet hat, ne? Also es sind wirklich sehr, sehr spannende Personen dabei. Ich zeige jetzt hier auch nochmal etwas, was nicht von uns ist. Das ist habe ich einfach mal mit aufgenommen, weil ich das sehr passend fand. Das ist jetzt eine Skala der NS-Belastung, wie sie ein gewisser Herr Wolfgang Proske entworfen hat. Das ist Teil eines Projekts Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. Das ist ein Buchprojekt, wo alle NS-Belasteten in ganz Baden-Württemberg in Sammelbänden dargestellt werden. Jetzt im Januar kommt der Band zu Südbaden raus, wo ich auch zu dem Lörracher nationalsozialistischen Bürgermeister Reinhard Boos was veröffentlicht habe. Und er hat eine sehr differenzierte Skala entworfen. Also da gibt es eben auch, muss ich mal gucken, es gibt einfach den einfachen Zuschauer, dann gibt es natürlich den Mitläufer, aber es gibt natürlich auch den Weltanschauungstäter und den Kriegsverbrecher, ne? Also diese Skalen des Verhaltens. Also sehr breit gefächert, was jetzt natürlich hier nicht drauf ist auf dieser Skala, weil es ja um die Grade der Partizipation an den NS-Gewaltregime betrifft. Natürlich die Gegner, die sind jetzt hier nicht drauf. Aber einfach, um Ihnen so deutlich zu machen, wie breit diese Skala des Verhaltens sein kann. Gut, also wir haben jetzt diese drei Oberthemen festgelegt. Jetzt gehe ich kurz auf die jeweiligen Unterthemen zu den drei Oberthemenbereichen ein. Das erste ist ja das Thema Hoffnung und Krise. Da behandeln wir das Trauma der Kriegsniederlage. Ist ja heute ein sehr ausführlicher Aufsatz von Herrn Krummeich im BZ-Magazin dazu erschienen. Der hat auch einen Katalogbeitrag zu dem Thema für die Ausstellung verfasst. Dann das Thema Not und Hoffnung. Also wir wollten die Weimarer Republik, da hat auch der Beirat uns darauf hingewiesen, nicht nur unter dem Motto der Krise und des Versagens darstellen, sondern eben auch, dass es für viele Menschen eine Zeit des Aufbruchs war, in kultureller Hinsicht, aber auch in sozialer Hinsicht. Ne, also in Freiburg lässt sich das gut darstellen am Beispiel des sozialen Wohnungsbaus, das machen wir in der Ausstellung auch entsprechend. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Zeit der sozialen Not, der Verarmung. Zum Beispiel in Freiburg war ganz entscheidend die Hochinflation der Jahre 1923, weil es aus der Pensionopolis mit einem Schlag eine Gesellschaft von Fürsorgebeziehern gemacht hat. Ja? Also diejenigen, die Sachwerte hatten oder Geldvermögen hatten, Sachwerte nicht, sondern Geldvermögen hatten, waren mit einem Schlag verarmt. Ja? Muss man sich einfach auch mal klar machen. Ja, diese soziale Not und Verarmung, natürlich auch die Konflikte, diese Verteilungskonflikte, die es zwischen Arbeitern und Unternehmern gegeben hat, macht sich in einer starken Zersplitterung der Gesellschaft bemerkbar. Und das zeigen wir anhand der Darstellung verschiedener politischer Milieus in Freiburg. Da zeigen wir, also, das machen wir fest an politischen Liedern aus der Zeit und an Wahlkampfplakaten. Und dann am Schluss noch das Thema der Machtergreifung in Freiburg, wobei Machtergreifung bewusst in Anführungszeichen gesetzt worden ist, da es sich ja im Grunde genommen an eine Machtübergabe an die Nationalsozialisten gehandelt hat. So, ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Zu den Objekten. Hier noch kurz, das steht für den kulturellen Aufbruch. Das ist ein Grammophon und das ist die Platte von der Jazzoper Johnny spielt auf, die in Freiburg verboten wurde. 1927 sollte die aufgeführt werden. Wurde verboten, weil man sie eben als Negermusik angesehen hat. Ja. Also Freiburg war in diesen Dingen nicht so ganz fortschrittlich, sage ich jetzt mal. Ja. Ist natürlich heute ganz anders. Okay, das ist ein Wahlplakat der NSDAP zum Kommunalwahlkampf in Freiburg 1930. Was die angebliche schwarz-rote Klüngelwirtschaft im Freiburger Stadtrat anprangert. Das heißt, also die Freiburg war regiert von SPD und Zentrum. Das war so eine informelle Koalition, die damals geherrscht hat. Und die Nationalsozialisten haben den republikanischen Parteien immer vorgeworfen, die würden sich da Posten verschaffen, etc. und so etc. pp. Als sie dann in die Macht kamen, haben sie allerdings eine viel schlimmere Korruption, als es jemals in der deutschen Geschichte gegeben hat, etabliert. Und das ist das steht für dieses Foto hier, das Foto rechts, das ist eine Weihnachtsfeier der evangelischen Stadtmission für arbeitslose Freiburger 1932, also Weihnachten 1932. Gut, das Thema, Themenbereich 2, Heilsversprechen, Einschluss in der Volksgemeinschaft. Wir haben hier auch wiederum vier Blöcke, zum einen wie die NSDAP und ihre Unterorganisation, also Organisationen wie die SA, die SS oder die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädchen, versucht haben, die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu formen. Und ein weiterer Aspekt ist auch, wie die Nationalsozialisten versucht haben, den öffentlichen Raum in ihrem Sinne zu gestalten. Also wie sah die Freiburger Stadtplanung im Nationalsozialismus aus? Welche Rolle spielte dabei auch der Stadtbaudirektor Josef Schlippe, der kein Parteimitglied war, aber doch immer wieder mit dem Regime in städtebaulichen Planungen eng zusammengearbeitet hat. Auch eine sehr ambivalente Figur. Gut, dann unter dem Titel Versprechen, die beiden Aspekte der Arbeitsbeschaffung, da haben wir einen Propagandafilm, wir setzen also auch Medien ein, einen Propagandafilm der Stadtverwaltung aus dem Jahr 1934, wo ihm gerühmt wird, welche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen man in Freiburg in die Wege geleitet hat, wie viele Leute von der Fürsorge befreit worden sind etc. Wobei wir das natürlich dann auch immer nicht so stehen lassen, das ist klar, sondern auch entsprechend problematisieren. Winterhilfswerk wird da auch ein weiteres Thema sein, wo man dieses Versprechen auf Arbeit und Wohlfahrt für alle Volksgenossen, wie es in der Terminologie der Nationalsozialisten hieß, wie dieses Versprechen auf Arbeit und Wohlfahrt herzustellen versucht wird. Dann natürlich auch wichtig im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus unter dem Stichwort Emotionen, diese Inszenierungen, also diese Feiern zum Beispiel zum Tag der nationalen Arbeit am 1. Mai jeweils. Und dann auch der Führerkult, der auch in Freiburg ziemlich bunte Blüten getrieben hat. Also Emotionen, das Herstellen von Gemeinschaft durch Rituale, durch Feiern, durch Inszenierungen, durch Choreografien etc. Dann unter dem Punkt Interessen, wir wollten eben auch die materielle Seite der sogenannten Volksgemeinschaft beleuchten, in dem Sinne, dass es eben Leute gegeben hat, die davon profitiert haben. Das zeigen wir an dem Beispiel der Arisierung. Ne? Also es haben ja viele Freiburger Bürger sich, kann man schon sagen, auch bereichert an jüdischem Vermögen, das nach der Emigration der Juden oder nach deren Deportation unter den Hammer kam. Wir zeigen aber auch, dass die materielle Lage der Bevölkerung nicht so rosig war, wie das Regime vorgegeben hat. Freiburg war immer eine sehr teure Stadt, auch damals schon. Das heißt, die Lebenshaltungskosten waren sehr hoch. Was uns wenig überrascht, die Mieten waren überdurchschnittlich hoch. Also das ist in Freiburg wohl immer schon so gewesen und scheint sich auch nicht mehr zu ändern. Und ab 1935 wurden auch zahlreiche Güter, waren auch zahlreiche Güter nicht mehr zu haben. Also es setzte dann die Warenbewirtschaftung ein. Achso, gut. Jetzt dann, achso, vielleicht nochmal zurück zu den Objekten. Das ist ein Schild vom Alemann, der NS-Parteizeitung. Das ist ein Stadtplanungsmodell aus dem Jahr 1937, was sie in ganz großer, was wir als Modell an sich auch ausstellen. Sehr eindrucksvoll. Eines eigentlich unser tollstes Objekt, kann man sagen, oder eines unserer besten Objekte, so sehen wir das zumindest. Und da ist eben zum Beispiel interessant, dass sie schon 1937 die Synagoge nicht mehr mit einplanen. Das heißt, beziehungsweise die ist da schon, ich muss mal schauen, ob ich es jetzt finde auf dem Bild. Also das ist jetzt das KG1, ja, und das ist da sitzen wir jetzt gerade, und das wurde damals geplant, das sollte so eine Straße sein, die neu gestaltet wird am Schluss, das sieht man hier nicht drauf, sollte dann ein Parteiforum sein. Und Sie sehen hier, 1937 stand die Synagoge noch, aber in den Plänen war sie schon nicht mehr enthalten. Ja. Also man hat also damals schon mit dem Abriss der Synagoge gerechnet.
Von spontanen Volkssonne.
Ja, genau. Okay, dann hier eine Hitler-Büste für den Führerkult, und da kann ich jetzt vielleicht mal eine wichtige Frage, die bei Ausstellungen eine Rolle spielt, erläutern. Wie inszeniert man jetzt sowas? Ne? Also man kann so eine Hitlerbüste natürlich von allen Seiten anstrahlen und dann entsprechend sakralisieren, wie man so schön sagt, oder entsprechend aufwerten. Sie können aber auch versuchen, das nochmal ein bisschen etwas dezenter zu inszenieren. Ja? Also da haben Sie durchaus Möglichkeiten, wie Sie das darstellen. Und mit dieser Art, wie Sie es darstellen, ist auch eine Aussage verbunden. Es ist eine Deutung. Ja? Und da hatte ich jetzt vorgestern mit Herrn Kalsthaler und dem Herrn Müller ein längeres Gespräch in der Ausstellungshalle, wo er mir diese ganze Problematik nochmal am praktischen Beispiel beleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes beleuchtet hat. Wir haben so jetzt ein eher nüchternes Licht gewählt. Man kann warmes Licht wählen, man kann kaltes Licht wählen. Wenn man kaltes Licht wählt, dann nimmt man wiederum von diesem Kult ja was weg. Das hat ja Wirkung auf die Leute, wenn man sozusagen durch die Art und Weise, wie man es beleuchtet, diese Wirkung sozusagen zu stark abschwächt, dann trifft man damit, finde ich, eine falsche Aussage. Ja? Und da muss man einen Mittelweg wählen. Ja. Sie werden es in der Ausstellung sehen und ich hoffe, auch die Fachleute finden es gut, wie wir es dann gemacht haben. Das ist ein Bild von einer Versteigerung arisierten Vermögens in Lörrach. Das haben wir genommen, weil wir zu Freiburg kein Foto hatten. Das heißt, immer dann, wenn wir aus Freiburg kein gutes Objekt hatten, aber aus der Meinung waren, dass es aus der Region ein Objekt gibt, was einen bestimmten Vorgang gut beleuchtet, dann haben wir uns erlaubt, das zu machen. Gut, Themenbereich 3 heißt, wie gesagt, Gewalt, Ausschluss aus der Volksgemeinschaft. Da geht es darum, die verschiedenen Ausgrenzungsbereiche darzustellen, Politik und Kultur, Verfolgung von oppositionellen Politikern, Verbot entarteter Kunst, dann die Auseinandersetzungen hier in Freiburg zwischen der Bekennenden Kirche und den deutschen Christen. Die deutschen Christen waren eine NS-treue evangelische Christenorganisation, die ein Christentum auf völkischer Grundlage entwickelt haben und zum Beispiel den Jesus zu einem Arier erklärt haben. Gab es alles damals, ja. Und die Bekennende Kirche, die sich dazu im Gegensatz gestellt hat und die hier in Freiburg in zwei Gemeinden ein Zentrum hatte, unter anderem auch in der Christusgemeinde. Und da in diesem Themenbereich Religion behandeln wir auch den Freiburger Kreis, diesen universitären Widerstand, der ja aus dieser Gruppe der Bekennenden Kirche an der Christusgemeinde hervorgegangen ist. Also das wird hier abgehandelt. Dann das Thema, natürlich der Themenkomplex Rasse, das ist sozusagen das Kernelement der NS-Ideologie, zu definieren, wer gehört zur Rasse dazu und wer nicht. Das betraf zum Beispiel auch Homosexuelle, ja, die das nicht jetzt aus wirklich jetzt rein rassepolitischen Gründen, aber die Nationalsozialisten haben gesagt, um die deutsche Rasse zu erhalten, ja, um auch zu bestehen zu können im Wettkampf der Völker, brauchen wir viele Nachkommen, viele Soldaten, und das war mit ein Grund, warum wir Homosexuelle, die eben in der Regel keine Kinder kriegen, ausgegrenzt und diffamiert hat, und außerdem galten Homosexuelle als verweichlicht, eben nicht geeignet für den kommenden Krieg etc. Ja, aber natürlich ganz zentral bei diesem Thema die Verfolgung von Juden, dann der wirklich auch sehr deprimierende Bereich der Verfolgung von Menschen mit Behinderungen und auch von psychisch Kranken und nicht zuletzt die Verfolgung von Sinti und Roma, die in Freiburg gelebt haben. Und last but not least, als letzter Aspekt des Themas Gewalt, natürlich der Krieg. Wir behandeln den Gegensatz zwischen Friedenspropaganda und Kriegsvorbereitung. Also nach außen hin hat man immer so getan, als ginge es nur darum, die Schmach vom Versailles wettzumachen. Da kann ich Ihnen nur den Artikel von Herrn Krummeich in der BZ von heute empfehlen. Da können Sie vieles dazu erfahren. Gleichzeitig aber hat man zum Beispiel im Bereich des Luftschutzes, das stellen wir dann auch umfangreicher dar, hat man den Krieg vorbereitet. Und dann ging es natürlich mit der Rüstungsproduktion los in Freiburg, die dann nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges überwiegend mit Hilfe von Zwangsarbeitern aufrechterhalten werden konnte. Und dann behandeln wir auch die Zerstörung Freiburgs am 27. November 1944, aber eben klar unter dem Motto als Folge dieses Angriffskrieges. Also da haben wir, glaube ich, eine etwas andere Perspektive als bei der Ausstellung von 1945. 94. Schon 22 Jahre her. Gottes Willen. Bin ich alt geworden, Mensch. Ja, hier nochmal, ich habe ja gesagt, wesentlicher Fokus ist eben auch die Personalisierung von Geschichte, die Personalisierung von Lebensschicksalen, also die Darstellung von Lebensschicksalen im Dritten Reich. Immer ein paar Beispiele. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein. Also gut, das ist der Franz Kerber, das ist der Stefan Mayer, ein verfolgter Sozialdemokrat. Die ist den meisten bekannt, Gertrud Luckner. Viele Juden vor der Verfolgung gerettet. Das ist der Universitätsprofessor Eugen Fischer, ein Wegbereiter der Rassehygiene, sogenannten Rassehygiene. Hier haben wir den Gröber, sehr umstrittene Figur. Hier haben wir einen Täter, den SS-Arzt Eduard Krebsbach, eine schauerliche Figur, die im KZ Mauthausen die Sanitätsabteilung geleitet hat und einige tausend Menschen auf seinem Gewissen hat. Also unglaublich brutaler Typ, musste von Mauthausen verlegt werden, weil er einen Wehrmachtsangehörigen erschossen hat, der ihn nachts in seiner Nachtruhe gestört hat und hat ihn einfach erschossen. Ja. So einer war das. Den kennen Sie auch, Herr Heidegger. Das ist jetzt ein junger SS-Offizier aus der Nähe von Freiburg, nämlich aus dem Kaiserstuhl, Gottenheim, glaube ich, ja. Gottenheim, gell? Ja, genau. Also hier war es auch so, dass wir jetzt, das Foto stammt aus einem Fotoalbum, was natürlich ein schönes Exponat ist. Und da haben wir jetzt dann uns auch getraut, einen zu nehmen, der nicht unmittelbar aus Freiburg kommt, aber eben aus der Region. Okay, tja, da haben Sie das Konzept festgelegt und jetzt, der Vortrag geht jetzt auch schon eine halbe Stunde, jetzt denken Sie, naja, ist doch alles gut, ja? Jetzt geht es aber eigentlich erst los. Jetzt muss man nämlich die Objekte suchen. Und das ist zum Teil sehr, sehr mühsam, vor allem jetzt bei diesem Thema, weil das Stadtarchiv und die städtischen Museen wenige oder nicht ausreichende Objekte aus in eigenen Sammlungen hatten. Das heißt, wir waren auf zahlreiche externe Leihgeber angewiesen. Ich habe jetzt mal einige aufgeführt. Das Dreiländermuseum Lörrach, das hat seit 30 Jahren eine kohärente Sammlungspolitik. Da kann sich vielleicht die Stadt Freiburg noch ein Beispiel dran nehmen. Ist ein anderer Museumstyp, sagt er, aber ich bin der Meinung, da müsste die Stadt noch ein bisschen mehr machen. So, dann das Generallandesarchiv Karlsruhe, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, dann aber auch überregionale Museen, Deutschen Historischen Museum. Da waren wir übrigens mal auch, als wir noch das Konzept gemacht haben, auf Besuch und haben uns auch ein paar Anregungen geholt. Dann haben wir zum Thema Krieg einige Exponate aus dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Ein sehr sehenswertes Museum, wenn Sie da mal hingehen, gucken Sie es sich an. Ist vor allem in keinster Weise kriegsverherrlichend, sondern eher sehr kriegsproblematisierend. Unglaublich gutes Museum. Dann das Archiv des Deutschen Caritasverbandes, da haben wir einiges bekommen, vom Blauen Haus in Breisach, von der Frau Wallis Schneller, die hat uns da sehr viel vermittelt oder einiges vermittelt. In Kehl, aus dem Museum in Kehl haben wir Objekte. Dann, das möchte ich auch nochmal extra hier betonen, eine große Rolle haben auch private Leihgeber und die Freiburger Bürgerschaft gespielt, die teilweise selbst an uns herangetreten sind und gesagt haben, sie hätten da was, ob das vielleicht was für die Ausstellung wäre. Dann haben wir aber auch noch einen Aufruf in der Badischen Zeitung gemacht, nämlich im Juli 2015. Da haben sich dann immerhin 35 Leute gemeldet. Nicht alle Objekte, die sie uns vorgeschlagen haben, wir dann in die Ausstellung aufgenommen, aber einige Objekte, die wir auch ein bisschen als Highlight bezeichnen, haben wir tatsächlich aus Privatbesitz. Ja, und dann ganz entscheidend war auch noch die Mithilfe, das habe ich anfangs ja schon angedeutet, von zahlreichen Privatleuten bei der Recherche nach Objekten, zum Beispiel Thema Homosexuelle, hatte ich hier in Bezug auf Freiburg noch nicht selber geforscht. Ich habe also auch noch nicht zu Freiburg im Nationalsozialismus selber geforscht. Ja? Das muss man auch vielleicht dazu sagen. Das heißt, ich wusste jetzt nicht in jedem Fall, okay, da gibt es die und die Person und vielleicht dieses und jenes Objekt, sondern ich musste da immer auch Kontakt aufnehmen mit Leuten, von denen ich wusste, dass die zu dem Thema arbeiten. Ja? Das war jetzt zum Beispiel der Unterschied zu der Ausstellung in Lörrach. Da hatte ich davor ein Buch geschrieben zu dem Thema und war sehr gut in der Thematik drin. Ja. Ich habe aber jetzt zu Freiburg im Nationalsozialismus jetzt nicht jahrelang geforscht, das muss man auch vielleicht dazu sagen. Musste also immer dann, also bei einigen Themen wusste ich, okay, da gibt es diesen und jenen Aufsatz und diesen und jenen Historikern, bei anderen und dann eben auch diese und jene Objekte, aber bei einigen Themengruppen oder Opfergruppen wusste ich einfach nicht, was gibt es da. Man musste dann mit Fachleuten Verbindungen aufnehmen. Deswegen hier auch nochmal mit drei Ausrufezeichen, dass es eben nicht nur ausschließlich das Werk der Stadt Freiburg ist. Also diese NS-Ausstellung ist nicht ausschließlich das Werk der Stadt Freiburg und ihrer Institutionen, sondern zu einem wesentlichen Teil auch der Bürgerschaft. Und ich möchte das auch an dieser Stelle dazu benutzen, um mich bei diesen Leuten herzlich zu bedanken. Einige Beispiele übrigens noch für Objekte aus Privatbesitz. Das ist übrigens ein Foto von einem Freiburger Wehrmachtssoldaten, das er 1940 in Polen aufgenommen hat, von einem Ghetto der Sinti und Roma. Das war eine verbotene Aufnahme. Das hat er dann nach Hause geschmuggelt und es hat uns eine Freiburgerin vorbeigebracht. Damit ist der Artikel von Herrn Krummeich heute im BZ-Magazin aufgemacht, das wusste ich gar nicht, aber das fand ich sehr passend. Eine Zeichnung der Freiburger Malerin Gretel Bechtold, die 1937 schon die Zerstörung Freiburgs vorhergesehen hat. Mit 14 Jahren, ja? Okay, sie war 15, erfahren wir gerade. Ja, alles klar. Das ist jetzt zum Beispiel ein Objekt, was wir von den Meckels haben, die uns auch sehr geholfen haben. Das ist der Kurt Adler, der Sohn von Freiburger Ladenbesitzern, die ein Schuhhaus in der Kaiser-Josef-Straße hatten, die dann arisiert wurden 1934 und erst dann 1940 nach Gürs deportiert worden und dort auch umgekommen. Das ist ein Euthanasie-Opfer, die Else Wagner, die als psychisch krank galt und dann 1940, am 8. August, glaube ich, 1940 von der psychiatrischen Anstalt in Emmendingen nach Grafeneck deportiert worden ist und dort dann eben auch umgekommen ist. Gut. Ja, kurz noch etwas zu der Art von Objekten, nach denen wir versucht haben zu suchen. Das ist uns manchmal gelungen, manchmal nicht. Man versucht natürlich immer, Objekte zu finden, die sozusagen verschiedene inhaltliche Botschaften transportieren, ja? Also verschiedene Aspekte von einem Thema auf einen Schlag beleuchten und das auf eine Art und Weise machen, dass es einem sofort begreifbar macht, was verbirgt sich dahinter, ne? Also was steht da dahinter? Das heißt, also wir haben möglichst nach Objekten mit mehrdimensionalen inhaltlichen Bezügen gesucht. Das war dann eben auch der Glücksfall, wenn man sowas mal gefunden hat. Vielleicht haben Sie den, ich muss noch mal ein bisschen zurückmachen, den Artikel jetzt am Donnerstag, in der der heutige Vortrag angekündigt worden ist, gelesen. Da hab ich das ja mal deutlich gemacht mit dem Beispiel dieses Kinderschlittens. Das ist die folgende Geschichte. Dieser Schlitten gehörte den Kindern des jüdischen Kantors von Breisach, Michael Eisemann, der 1938 nach dem Pogrom des 9.10. November ins KZ Dachau gekommen ist, dort gefoltert wurde und den üblichen Schikanen ausgesetzt war. Er kam dann zurück nach Freiburg in ein Krankenhaus, weil er unter der Lagerhaft so gelitten hat, dass er operiert werden musste und hat aber nach der Operation aus Verzweiflung über das, was er erlebt hat, sich das Leben genommen. Und seine Kinder sind dann 1939 noch rechtzeitig nach Palästina emigriert und einer dieser beiden Söhne, Ludwig und Ralf Eisemann hießen die Söhne, Ralf Eisemann ist dann in die USA gegangen und ist dann 1999 nach Breisach zurückgekehrt, weil die Stadt Breisach ihn eingeladen hatte als ehemaligen Bürger der Stadt und auch als Opfer der NS-Verfolgung. Und dann hat er durch Zufall auf dem Dachboden seiner früheren Wohnung diesen Schlitten gefunden, 1999. Und der ist jetzt ausgestellt im Blauen Haus in Breisach, und für die Ausstellung haben wir den jetzt von der Frau Walle-Schneller bekommen. Also das sind so diese Glücksfälle, die man dann hat, weil sie können damit das Thema Pogrom, KZ-Haft, die Folgen davon, Selbstmord aus Verzweiflung, Emigration, dann auch natürlich auch die Wiederbegegnung dann nach dem Krieg, aber auch der Kinderschlitten. Die Juden hatten einen völlig normalen Alltag, als die hier gewohnt haben. Wir waren Teil der Gesellschaft. Ja? Die Kinder sind genauso Schlitten gefahren wie alle anderen Kinder auch. Also diese ganzen Inhalte können Sie damit veranschaulichen, und das sind natürlich so Glücksfälle, die man dann hat. Das ist aber nicht immer so gewesen. Also zum Beispiel haben wir verzweifelt nach, da komme ich jetzt eben auch dazu, nach Objekten von Kommunisten oder von Homosexuellen gesucht, ja, und das war wirklich extrem schwierig, also nach ähnlichen sprechenden Objekten, und es war eben nicht von Erfolg gekrönt, und da muss man einfach auf ganz klassische Mittel wie mal eine Akte oder einen Ausweis oder einen Wiedergutmachungsantrag zurückgreifen, wo man dann dieses Schicksal dann zumindest teilweise beleuchten kann, darstellen kann. Also ich bin jetzt, wie Sie sehen, bei den Schwierigkeiten der Objektrecherche. Man kann es eben auch die Mühen der Ebene nennen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Sie natürlich personenschutzrechtliche Fragen klären müssen. Darf man das überhaupt ausstellen? Kann da die Person Einwände haben? Das müssen Sie dann gegebenenfalls klären. Dann war es in einigen Fällen auch so, dass innerhalb der Familie erstmal geklärt werden musste, ob wir die Objekte überhaupt bekommen. Ja? Zum Beispiel die Familie Ludin war so ein Fall. Das ging also über Monate hin und her, bis sie dann gesagt haben, dass wir ein Foto von der Familie bekommen. Und wir dann, also der Hans Ludin war der SA-Führer hier in Freiburg 1933 und war dann später an der Judenverfolgung in der Slowakei beteiligt, weil er als Gesandter des Auswärtigen Amtes der Slowakei war, des Auswärtigen Amtes des Deutschen Reiches für die Slowakei war. Und also ein Täter, und das musste in der Familie erst geklärt werden. Das hat Monate gedauert. Ich musste dann immer wieder mal nachfragen, aber natürlich auch können Sie nicht jede Woche anrufen. Ne? Und am Schluss haben wir dann uns auf ein Foto, hat sich die Familie und haben auch wir uns auf ein Foto und auf ein Dokument einigen können. Ja, und dann ist natürlich auch so, manchmal kriegt man schmerzhafte Absagen, muss aber auch schmerzhafte Absagen machen. Das heißt, das fand ich mit das Schwierigste bei dieser Ausstellungsvorbereitung, dass Menschen zu uns kamen, die ein Objekt hatten, mit dem sie ganz viel verbunden haben, und die eben wollten, dass wir das ausstellen, und ich eben sagen musste, aber wir haben keinen Platz mehr dafür, oder es passt halt leider gar nicht in unser Konzept, oder es ist eben doch nicht aussagekräftig genug, und das ist natürlich dann wirklich schmerzhaft. Die meisten Leute reagieren dann, meisten Menschen reagieren dann ganz verständnisvoll, aber auch nicht alle. Kriegt man dann teilweise böse Mails. Aber es hielt sich in Grenzen. Gut, jetzt sind wir aber immer noch längst nicht am Ziel. Allerdings muss ich dazu sagen, jetzt, wir nähern uns ihm allmählich. Jetzt kommt der, wenn man jetzt die wichtigsten Objekte herausgesucht hat, die sogenannten Leitobjekte, dann arbeitet man ein Drehbuch aus und gibt das, also sozusagen ein Ausstellungsdrehbuch, so wie das heißt, und verschickt das dann an ein externes Gestaltungsbüro, verschickt es an verschiedene externe Gestaltungsbüros, also ein Gestaltungswettbewerb, die dann Entwürfe ausarbeiten sollen. So war das eben auch dann in unserem Falle. Wir haben dieses Drehbuch an verschiedene Gestaltungsbüros geschickt und bekamen dann die Entwürfe von den Büros und haben uns dann entschieden für den Entwurf des Büros Demirak Architekten in Stuttgart. Kann ich vielleicht ein paar, das war zum Beispiel ein Entwurf, den sie uns damals geschickt haben, wie man diese Personen und auch deren Verhalten in der Ausstellung darstellen könnte, und das hat uns eben auch von der Ästhetik und der Art, wie sie es umgesetzt haben, sehr angesprochen. Ja. Gut, das heißt, also Sie wählen dann das Büro aus und dann müssen Sie dieses Drehbuch in enger Abstimmung mit dem Gestaltungsbüro dann verfeinern. Ja? Also da geht es dann in die Detailarbeit rein, da arbeiten Sie dann eben auch detaillierte Raumpläne aus. So einen Raumplan haben wir eben hier, das ist jetzt eine sogenannte Wandabwicklung, da wird also genau festgelegt, wo befindet sich welches Exponat, wo befinden sich die Objektschildchen, wo sind die Texte etc. Also so wird es am Ende dann auch in der Ausstellung aussehen. Hier ist auch nochmal ein kleiner Einblick in die Raumgestaltung. Also wir werden in der Mitte so eine Personenreihe haben, ganz so eine zentrale Achse, in der die Personen dargestellt werden. Und dann diese drei Oberthemen, die ich Ihnen erläutert habe, werden dann in Kabinetten präsentiert. Das sieht man dann hier, da geht es dann in die Kabinette rein. Hier haben wir an der Wand haben wir so Schlagzeilen aus Presseartikeln zu Ereignissen in dieser Zeit, wobei wir eben darauf geachtet haben, dass wir nicht nur Nazi-Schlagzeilen verwenden, das war ganz wichtig. Wir wollten ja jetzt da keine Nazi-Propaganda verbreiten. Hier an den Wänden werden eben so Schlagzeilen transportiert und im Raum 3 die ganzen Gesetze zur Ausgrenzung der Juden, der Menschen mit Behinderungen etc., die werden dann auch an der Wand aufgeführt, also nicht alle, aber ein Teil. Gut. Okay. Ja, dann der nächste Schritt. Also wenn Sie dieses Drehbuch verfeinert haben und auch genau definiert haben, welche Objekte wählen wir aus, dann kommt noch der Schritt des Leihverkehrs. Da müssen Sie eben auch ganz viele wichtige Fragen klären. Ist das Objekt sehr lichtempfindlich? Muss es eine bestimmte Temperatur haben, damit es sich nicht verformt? Wie ist es mit der Luftfeuchtigkeit? Muss das besonders gesichert sein? Gibt es irgendwelche Vorschriften, wie man das präsentiert? Ja, zum Beispiel bei Kleidungsstücken, wie präsentiert man es? Machen einem die Leihgeber manchmal auch Vorschriften, damit es nicht beschädigt wird. Da müssen sich versicherungsrechtliche Fragen klären, ja. Einen Leihvertrag machen und Sie dürfen nicht vergessen, dann auch einen Transport. Also Sie sehen, das ist eigentlich sehr, sehr viele Schritte erfordert. Ich habe das hier nochmal aufgeführt. Hier rechts hat es mir das ein bisschen verzogen da. Ne, wie Sie sehen, ja. Aber es sind jetzt von den Besuchen von Museen, Archiven und Privatleuten, sofern es eben nicht eigene Exponate waren, bis dann zur Präsentation und der Frage, wie beleuchtet man das, ja, sind es, ich habe jetzt 18 Schritte gezählt, ja. Das müssen Sie sich jetzt, wir haben 260 Objekte, mal 260 vorstellen. Können Sie vielleicht ermessen, wie zeitaufwendig das ist. Ja? Also das ist doch bislang auch meine größte Ausstellung gewesen, ja? Also größer als die in Lörrach oder auch größer als die Ausstellung zum Ersten Weltkrieg. Und ich war dann doch auch überrascht, wie komplex das Ganze war. War also dann eine Erfahrung, wo ich auch noch mal einiges, habe so ein paar Lehren dann draus gezogen. Okay. Gut. Zum Abschluss, wir brauchen bei einer Ausstellung natürlich auch noch ein Begleitprogramm. Wir müssen ein Bildungsprogramm für Schulen entwerfen. Man muss natürlich auch Flyer und Plakat entwerfen, die Ausstellung bewerben. Ganz wichtig natürlich der Katalog. Ja? Extrem zeitaufwendig. Ja? Wir haben 95 verschiedene Beiträge von vielleicht 15 oder, ja, ich würde sagen eher mehr, 20 Autoren, ja, und das müssen Sie alles koordinieren und gegenlesen und Autorenverträge abschließen. Es ist ein Fass ohne Boden, ja. Wir haben es wirklich auch jetzt gerade so, wir hoffen, dass er noch rechtzeitig erscheint. Sieht, glaube ich, momentan ganz gut aus, aber es war wirklich knapp. Sehr knapp, ja. Hat uns viele Nerven gekostet. Es ist alles möglich. Ja, da muss ich ja noch dazu sagen, die haben natürlich auch so Dinge, die haben sie gar nicht im Griff. Wie ganz persönlich, Herr Kalchthaler und ich haben am selben Tag eine schwere, zwar unterschiedlich, aber schwere Fußverletzung erlitten und fielen für 2 Wochen aus, mitten in der heißen Phase der Ausstellungsvorbereitung. Ja, also wir sind mitten im September, beide, ich hatte einen Achillessehnenriss, er hatte einen Kreuzbandriss, wir sind 2 Wochen ausgefallen. Und mitten in der heißen Phase, furchtbar, das Schlimmste, was einem passieren kann. Und die Kollegin, die diese Botschaften dem dem leitenden Direktor übermitteln musste, hat gesagt, sie hat ihn noch nie so blass gesehen wie in diesem Augenblick. Aber wir haben es hinbekommen. Gut. Ausstellungstexte müssen natürlich entworfen werden, ist klar. Die Objekte müssen beschriftet werden, extrem zeitaufwendig. Lichtplanung muss gemacht werden, habe ich auch an diesem Beispiel der Hitlerbüste schon geschildert. Das ist auch ein ganz schwieriger Prozess. Da müssen Sie ganz viel rumexperimentieren. Aufbau, Eröffnungsplanung, wo macht man es, wen lädt man ein, etc. Ja? Also es ist Wahnsinn. Ja? Aber es hat alles geklappt. So, dann auf Bitten von Frau Zinsmeier, die für das Thema Vermittlung zuständig ist. Wir kooperieren natürlich sehr, sehr eng mit Schulen bei diesem Thema. Es gibt also ein eigenes Bildungsprogramm für die Schulen. Dann gibt es ein inklusives Vermittlungsangebot. Das heißt also Vermittlung für Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel mit Sehbehinderung oder Blinden. Und dann haben wir ein Begleitprogramm auch auf die Beine gestellt. Was ein Teil davon ist, ist die Vorlesungsreihe im Rahmen des Studium Generale. Aber wir haben auch noch eine Reihe von Vorträgen zu bestimmten Themen, zum Beispiel zum Thema weibliche Homosexualität im Dritten Reich. Ja, da gibt es nur wenige Forschungen dazu. Das werden wir auch noch mal herausgreifen, weil wir dazu immer kein Objekt hatten in der Ausstellung. Und dann haben wir gesagt, dann greifen wir das Thema aber mal in ein Begleitprogramm, in einem Vortrag auf. Denn diese weiblichen Homosexuellen wurden manchmal unter grotesken Vorwänden verfolgt, sodass man gar nicht weiß, dass das der Verfolgungsgrund war. Sie galten zum Beispiel als asozial. Ja. Wurden dann von den Nationalsozialisten verfolgt. So. Zum Begleitprogramm, es wird auch noch Expertengespräche geben, Zeitzeugengespräche, Vorträge, Filme. Es wird eine App geben von Freiburger Schülern erstellt, die ist noch in Bearbeitung, und es wird in der Ausstellung auch einen Audioguide geben, wo Objekte im Museum mit Objekten, mit Orten und Personen außerhalb des Ausstellungsraumes verbunden werden. Das machen wir also mal an Orten und Personen dann fest, und da kann man so hin und her switchen. Gut, ja, gut. Cool. Alles klar. Und momentan ist der Stand so, dass gerade die ganzen Objekte angeliefert werden. Also es füllt sich jetzt jeden Tag mehr. Ende letzter Woche waren noch nicht sehr viele Objekte in der Ausstellungshalle. Diese Woche hat es sich stark gefüllt, und am Montag, Dienstag, Mittwoch kommen die letzten Objekte. Und dann haben wir es geschafft, und dann haben wir uns mal ein bisschen Urlaub verdient. Ne? Ja. Okay. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen einen Eindruck vermitteln können, dass es sehr, sehr viele Vorbereitungsschritte gedanklicher, konzeptioneller, auch ästhetischer, pädagogischer etc. Art bedarf, bevor man so etwas in Angriff nimmt, und welche vielen einzelnen, zum Teil sehr detaillierten und langwierigen, mühsam, zeitaufwendigen Schritte so eine größere Ausstellung erfordert. Ich hoffe, das ist einigermaßen angekommen, und dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und hoffe, Sie begrüßen zu können in der Ausstellung. Danke.